heute Morgen bei euch zu sein. Ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Und ich freue mich, dass wir weiter noch im Jakobusbrief schnüffeln dürfen. Letzte Woche hat Joachim über Pfingsten gesprochen, da war eine kleine Pause. Aber heute wollen wir den Jakobusbrief sozusagen zu einem Ende führen. Aber das fünfte Kapitel hat es so richtig in sich. Ich werde nicht über alles predigen, was in diesem Kapitel steht. Das ist einfach zu viel. Wenn es euch interessiert, lest es zu Hause, guckt, was der Herr zu euch spricht. Es ist herausfordernd. Als ich in der Vorbereitung das erste Mal das Kapitel gelesen habe, dachte ich mir, na toll, was soll ich denn damit anfangen? Genau, ich bete am Anfang der Predigt und dann stürzen wir uns in den Text. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du gut bist. Ich danke dir für das Zeugnis von Diana und für ihr Herz, dass sie dich sucht, aber auch einfach offen sein kann. Herr, so oft fühlen wir uns einsam, so oft scheinen wir alleine auch in Gemeinschaft zu sein. Und du hast so viel mehr für uns und so viel tiefere Gemeinschaft, als wir das jetzt vielleicht ausschöpfen können. Und deswegen bitte ich dich einfach, dass du da bist, dass du in unseren Herzen sprichst und dass du uns herausforderst und uns genau zeigst, wo unsere blinden Flecke auch als Gemeinschaft liegen, dass wir nach deinem Willen leben dürfen. Ja, sei jetzt in der Predigt, sprich durch dein Wort und quicke unsere Herzen in deiner Fülle. Amen. Jakobus 5, wer will und dabei hat, das gerne aufschlagen. Ich werde den ersten Teil überspringen, da geht es um die bösen Reichen. Da predigen wir vielleicht dann nochmal drüber oder so. Passt auf, dass ihr gerecht mit eurem Geld umgeht. Aber wir springen gleich zu Vers 7. Und zwar geht es da um Geduld. Und Geduld in diesem Zusammenhang und auch im Griechischen ist immer kombiniert mit Leid. Wir haben so kombinierte Ausdrücke haben wir auch, kennt ihr als Sprichwörter, sich um Kopf und Kragen reden. Ja, Kopf und Kragen gehören zusammen und es geht gar nicht um Kopf und es geht gar nicht um Kragen, sondern es geht irgendwie um mehr, aber so eine Begriffe gehören immer zusammen. Wisst ihr, was ich meine? So eine Wortpaare. So ähnlich ist es im Griechischen mit Geduld und Leid auch. Und da steht, liebe Geschwister, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Geschwister, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Erstmal bis dahin. Sind gleich mehrere Bilder, mehrere Gedankengänge drin. Und letztendlich geht es doch immer wieder um Ausharren, um Geduld. Und Geduld ist nicht immer unsere Stärke als Mensch. Ja? Herr, bitte schenk mir Geduld, aber schnell. Und wehe, du testest meine Geduld, irgendwann reißt auch der letzte Geduldsfaden. Ich sage immer, mein Hund kann sich den ganzen Tag benehmen, aber wenn meine Geduldsfäden zu Ende sind, sind seine 5 Minuten, wo er durchdreht und ich denke so, also ihr kennt das wahrscheinlich auch in eurem Leben. Geduld ist so eine Sache. Aber wie ich gesagt habe, Geduld geht hier nicht nur ums allgemeine Geduldigsein, sondern um ein Ausharren im Leiden und um eine Geduld, darauf zu warten, dass der Herr wiederkommt. Ich weiß nicht, ob es hier tatsächlich denn ums jüngste Gericht geht, aber es geht darum, dass eine Verherrlichung Gottes eintritt. Es geht darum, dass die Vollendung vom Plan Gottes voll zugreift. Und bis dahin kann das ganz schön schwer sein. Und er sagt schon vor 2000 Jahren, wenn ihr euch erinnert, Jakobus ist einer der jüngsten Briefe wahrscheinlich in der Bibel. Er wird zeitlich direkt nach der Apostelgeschichte, also nach dem Geschehen der Apostelgeschichte eingeordnet. Die Apostelgeschichte wurde wahrscheinlich sogar später geschrieben. Und er schreibt, Freunde, der Richter steht schon vor der Tür. Der Herr kommt bald wieder. 2000 Jahre sind vergangen und wir stehen wieder da und denken, ja Herr, jetzt könnte es auch mal so weit sein. Also vielleicht geht es nur mir so manchmal. Und wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Aber wir wissen, dass eine Verherrlichung wiederkommt. Wir wissen, dass wir auf etwas warten, was alles in eine andere Perspektive rückt. Er spricht von Hiob. Wir alle kennen die Geschichte von Hiob. Wir alle wissen, dass Hiob echte Qualen gelitten hat. Und manchmal haben wir so das Gefühl, wenn da steht, wir sollen geduldig in unserem Leid ausharren, dass man das so schweigend hinnimmt. Dass man halt sagt, ist halt so. Es ist, wie es ist. Und es kommt, wie es kommt. Das sind eigentlich die schlimmsten Menschen, die sowas sagen, weil die haben eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen. Das juckt die nicht mehr. Die haben sich zugemacht und lassen Sachen nicht mehr an ihr Herz ran. Es ist halt, wie es ist. Es kommt halt, wie es kommt. Aber Hiob war nicht leise in seinem Ausharren. Hiob hat Gott angeschrien. Hiob war verzweifelt. Hiob hat gesagt, Herr, was soll der Mist? Hiob hat Gott angeklagt, hat gesagt, so geht es nicht. Und Gott hat sich ihm offenbart. Gott ist ihm nahe gekommen. Hiob sagt, nachdem er die zwei Begegnungen mit Gott hat, Gott begegnet ihm ja zweimal und zeigt ihm einmal seine Größe und all das Große, was er geschaffen hat, und einmal seine Details, die kleinen Kleinigkeiten, dass er in dem Großen und in dem Kleinen drinsteckt. Und hinterher sagt Hiob, ich kannte dich bisher nur vom Hörensagen, aber jetzt habe ich dich erlebt. In seinem Leid, in all dem, was ihm widerfahren ist, ist er Gott näher gekommen. Hat er eine neue, tiefere Beziehung bekommen zu Gott, als er es jemals so hätte haben können. Wenn wir durch irgendwas durchgehen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir durch irgendwas leiden, wenn wir irgendwie eine harte Zeit gerade haben, und das kann auf so viele unterschiedliche Weisen für jeden von uns zutreffen, kann eine von zwei Sachen passieren. Es kann uns in die Finsternis führen, in Verzweiflung führen. Ja? Ich hatte Freitagabend so einen Moment, wo ich da saß und plötzlich war alles blöd. Und plötzlich kommen diese Gedanken, die sagen, du bist alleine, dich hat eh keiner lieb, was soll doch aus dir werden? Und irgendwie schraubt man sich so runter und man kann so richtig abdriften in die Dunkelheit. Oder aber man kann Gott näher kommen. Man kann ihm näher kommen, ihn mehr erleben und merken, wie seine Herrlichkeit was in meinem Leben verändert. Ich hoffe für jeden von uns, dass diese Geduld und dieses Ausharren bedeutet, dass wir Gott näher kommen. Wirkliches Wachstum in deinem Glauben erlebst du meistens durch schwere Zeiten. Du gehst hinterher raus und sagst, boah, da hat sich was in mir verändert. Da bin ich irgendwie stärker geworden, da habe ich auf einmal Gott erlebt. Das heißt nicht, dass ihr nicht in guten Zeiten Gott erleben könnt. Das heißt nicht, dass ihr in guten Zeiten wachsen könnt. Aber meistens ist es halt einfach so, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, wir auf einmal Gott näher erleben. Ihr kennt, glaube ich, alle den Witz, weiß nicht, ob ich ihn schon mal erzählt habe, von dem Busfahrer und dem Prediger, die in den Himmel kommen. Habe ich den schon mal erzählt? Ja. Ihr wisst mir genau. Jedenfalls, sie kommen in den Himmel, stehen vor Petrus, der Busfahrer darf rein und der Prediger nicht. Und der Prediger sagt, Petrus, warum darf ich denn nicht rein? Ich habe die ganze Zeit Gottes Wort gepredigt. Und Petrus sagt, wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Wenn er Bus gefahren ist, haben alle gebetet. In was für Momenten kommen wir Gott näher? In was für Momenten brauchen wir wirklich Gott? In der Bibel steht, in unserer Schwachheit ist er mächtig. Und wisst ihr, Freunde, manchmal braucht es unsere Schwachheit, damit wir ihn mächtig sein lassen. Weil wenn es uns gut geht und wir unsere eigene Kraft haben, dann tendieren wir als Menschen dazu, es auch aus eigener Kraft zu machen. Dann tendieren wir dazu, so weit zu gehen, wie wir kommen. Und dann sagen wir, Herr, jetzt brauche ich deine Hilfe. Aber bis dahin schaffe ich das ganz gut alleine. Ja? Und der Herr wünscht sich eigentlich, dass wir früher schon auf ihn angewiesen sind. Und in den Momenten, wo wirklich nichts mehr geht, in den Momenten, wo wir am Boden sitzen wie Hiob und uns mit Asche einreiben und wir wissen, es geht sonst nichts, da kann er sich verherrlichen. Und manchmal braucht es eben die Momente, wo wir nichts mehr können, damit uns wieder neu einfällt, dass er eigentlich Gott in uns mächtig sein möchte. Ich wünsche keinen von euch Herausforderungen, ich wünsche keinen von euch Leid. Aber ich wünsche euch, dass wenn ihr durch so eine Zeiten geht, dass ihr darin wachst und dass ihr daraus lernt, auch in guten Zeiten, die Herrlichkeit Gottes in eurem Leben immer neu zu erkennen und aus seiner Kraft zu gehen. Hiob hat gelitten, Hiob hat alles verloren. Hiobs Frau hat ihm gesagt, dann kratz doch endlich ab, stirb doch einfach. Ja, seine Frau, er sagt, komm, jetzt ist auch echt genug, ja? Und durch all sein Leiden hat Gott sich verherrlicht und hinterher hat er mehr Gnade und Segen erlebt als davor. Und ich weiß nicht, ob dein Leiden in dieser Zeit noch vorbeigeht, aber ich weiß, dass durch alles Leid Gott sich in und an dir verherrlichen wird. Und dass er sagt, ich bin hier und ich bin deine Stärke. Sei geduldig im Ausharren, sei geduldig in dem, was du tust. Und in all diesen Versen ist nämlich ein kleiner Vers versteckt, über den man so schnell rüberliest, weil die anderen irgendwie doller herausstechen. Aber in Vers 9 steht, ärgert euch nicht übereinander, liebe Geschwister, sonst wird Gott euch richten. Ärgert euch nicht übereinander. In anderen Übersetzungen steht, klagt euch nicht gegenseitig an oder so, sind unterschiedliche Formulierungen. Aber mitten in diesem Abschnitt, mittendrin, so als kleine Achse, wird nochmal deutlich, wie wichtig Gemeinschaft ist. Wie wichtig es ist, dass wir nicht die ganze Zeit uns über den anderen ärgern, dass wir nicht die ganze Zeit irgendwie, irgendwas findet man ja immer, ja? Irgendwas stört einen gerade, irritiert einen, jeder hat so andere Triggerpunkte, ja? Manche mögen das nicht, wenn der Nebenmann laut schmatzt oder andere mögen kein Parfüm und denken, boah, die Frau kann ich nicht riechen oder wie auch immer und plötzlich denkst du, boah, wenn die kommt, dann setze ich mich aber woanders hin in der Gemeinde, ja? Und durch eine ganz Kleinigkeit entsteht auf einmal ein Graben und er wird immer größer. Bis hin zu, oh, wenn die predigt, nee, dann bleibe ich daheim. Ich warte, bis Joachim wieder predigt. Oder weiß ich nicht. Ja? Soll schon vorgekommen sein. Ist mir egal. Ich predige trotzdem. Aber wir sind so leicht darin, als Menschen uns an irgendwas aufzuregen und wir haben oft keine Ahnung, was beim anderen los ist. Wir alle haben irgendwas. Wir alle gehen durch irgendwas. Du weißt nicht, warum die Person gerade grantelig reagiert, warum die vielleicht komisch drauf ist, warum die immer so zerrissen aussieht, was auch immer. Meistens nehmen wir uns nicht die Zeit, unseren Gegenüber wirklich so kennenzulernen, um zu verstehen, was bei der Person los ist. Und sobald wir das so ein bisschen mehr verstehen, können wir ganz anders in Gnade und Liebe und Geduld miteinander leben. Und wisst ihr, Freunde, wir brauchen einander. In diesen Situationen, dieser Vers steht hier nicht ohne Grund in der Mitte dieser Geduld im Leid. Wir brauchen einander. Wir müssen miteinander stehen in den Momenten, wo der Sturm tobt, da wo es hart auf hart kommt. Haben wir hier eigentlich eine Gemeinschaft, auf die wir uns verlassen können sollten? Die Frage ist, kannst du das? Hast du Menschen in dieser Gemeinde, die du anrufen würdest, wenn du eine schlechte Diagnose bekommst? Die du anrufen würdest, um zu weinen? Ich kenne Grundzüge der Predigt, von der Diana gesprochen hat. Ich kenne die Person und ich weiß, dass die Person das Prinzip hat, nicht alleine zu weinen. Sie sagt, wenn ich weinen muss, rufe ich jemanden an und ich muss gar nicht viel sagen. Und wir weinen einfach zusammen. Ich habe einfach Gemeinschaft, selbst wenn die Person mir nur zuhört, aber ich sitze nicht zu Hause alleine und weine. Hast du so jemanden in dieser Gemeinde, den du anrufen würdest, um zu weinen? Den du anrufen würdest, wenn was richtig Gutes passiert ist. Oder hast du viel eher Leute hier in der Gemeinde, über die du dich ein bisschen ärgerst, die dir irgendwie unangenehm sind, wo du dich zwei Reihen weitersetzen würdest. Lasst uns nicht übereinander ärgern. Weil hier steht nochmal ganz deutlich, weil Gott uns sonst richten wird. Wollen wir nicht. Weil wenn Gott dann die Lupe bei uns ansetzt, dann kommt wahrscheinlich nicht so richtig viel Gutes bei raus. Wie gesagt, jeder von uns hat das. Aber um durch diese Phasen durchzugehen, brauchen wir Freunde. Hiob hatte auch Freunde. Aber was für Freunde? Die waren nicht so richtig gute Freunde. Die haben ihm gesagt, na, wenn es dir so schlecht geht, musst du auch irgendwas falsch gemacht haben, sonst würde es dir jetzt nicht schlecht gehen. Ja? Die haben gesagt, es geschieht dir schon recht. irgendwie musst du ja was getan haben. Und Hiob sagt, nee, habe ich nicht. Und dann sagen sie, naja, doch, scheinbar. Ja. Also, wir müssen uns natürlich auch die richtigen Freunde suchen. Aber ich glaube, hier in der Gemeinde kann man ganz gute Menschen finden, um so eine Gemeinschaft zu haben. Also, erster Punkt, erster Teil aus Jakobus 5, die wir mitnehmen. Lasst uns in Geduld und Ausharren wachsen. Lasst uns nicht zusammenschrecken und mit den Zähnen klappern und knirschen, wenn wir die Nachrichten sehen. Ich hatte gestern Abend im Auto so einen Moment, wo ich plötzlich wieder so alle, kennt ihr das, wenn so auf einmal alle Ängste wieder auf einen zusammenströmen? Das Gefühl von, was ist, wenn jetzt doch der dritte Weltkrieg ausbricht? Und ich bin am Krankenhaus vorbeigefahren und plötzlich dachte ich, wenn auf einmal die Bomben fallen, würden sie das Krankenhaus bombardieren oder würden sie nur in der Nähe bombardieren? Ich wohne gar nicht so weit weg vom Krankenhaus. So eine Gedanken gehen bei mir los, ja? Und dann zu sagen, nee, stopp, halt, das geht nicht, sondern auf ihn gucken und seine Herrlichkeit in uns sehen. Und er wird sich in uns verherrlichen, er wird wiederkommen und er wird uns zu seiner Ganzheit aufrichten. Dann kommt so ein kleiner Zwischenvers, der irgendwie, ich weiß nicht warum, Jakobus ihn an die Stelle geschrieben hat, aber wir lesen kurz drüber, weil das nicht unwichtig ist, hat aber mit dem Rest nicht so richtig was zu tun. In Vers 12 steht, doch vor allem, liebe Geschwister, sollt ihr niemals schwören, weder beim Himmel noch bei der Erde noch sonst irgendeinen Eid. Sagt einfach klar ja oder nein, damit ihr euch nicht schuldig macht und dafür verurteilt werdet. In der Elberfelder steht, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Ein Schwur oder ein Bund war früher etwas sehr Heiliges. Wir wissen es, für Gott ist ein Bund etwas sehr Wichtiges. Und damals wurde ein Eid oder ein Schwur genutzt, um wirklich zu bestätigen, so als allerletzte Maßnahme, um wirklich die große Keule rauszuholen, zu sagen, ich sage wirklich die Wahrheit. Das war eigentlich eine richtig große Sache, ja. Aber in dieser Zeit, wo Jakobus schrieb, wurde das recht Larifari benutzt, weil sie dazu übergegangen sind, meistens eher nicht die Wahrheit zu sagen. Und deswegen mussten sie relativ oft einander schwören, dass sie wirklich die Wahrheit sagen. Und was eigentlich mal was Heiliges und Großes und Schwerwiegendes war, wurde nichtig gemacht in einer gebräuchlichen Lüge sozusagen. Und deswegen sagt Jakobus hier, Freunde, euer Ja sei ein Ja. Und euer Nein sei ein Nein, schwört nicht ständig. Natürlich dürfen wir ein Eid ablegen, wenn wir jetzt vor Gericht stehen oder so. Ich dachte mal früher, wie soll man das denn machen, wenn wir jetzt vor Gericht stehen? Ich meine, man sieht immer nur dieses Amerikanische, wo sie die Hand auf die Bibel legen und schwören sollen. Ja, das ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen in diesem Fall. Aber es geht darum, wahrhaftig zu sein, nicht zu lügen. Und da kommen wir zurück zu Kapitel 3, war das mit der Zunge, richtig? 4? Ich bin selber schon mittlerweile verwirrt. Jakobus hat uns mehrmals schon gesagt, Freunde, passt darauf auf, was ihr sagt. Passt darauf auf, wie ihr handelt. Seid wirklich Kinder Gottes, seid Himmelbürger. Hier kommt es nochmal raus, weil das Kapitel 5 ist halt so ein bisschen, na, da bindet er den Sack nochmal zu. So viel zu dem Vers. Und ich würde sozusagen zu dem zweiten Hauptpunkt kommen. Die Macht des Gebetes. Ab Vers 13 schreibt er, leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Ich liebe Jakobus. Er schreibt so, manchmal so, auch so ein bisschen, ja, so, leidet jemand unter euch? Bete. Geht's euch gut? Singt Lieder. Ist jemand krank? Holt die Ältesten, lasst euch für euch beten. Ja? Ganz klipp und klar. Und da bindet es jetzt zusammen zu dieser Geduld. Wenn wir leiden, wenn es uns nicht gut geht, führt es uns ins Gebet. Er sagt, geht's euch nicht gut? Dann betet. Das ist die erste Reaktion. Geht's euch nicht gut? Betet. Geht's euch gut? Lobt den Herrn. Geht's euch nicht gut? Betet. Geht's euch gut? Lobt den Herrn. Ja? Das ist so für ihn ganz klar. Muss er gar nicht mehr viel darüber sagen. Gleich zu den Kranken und so, da redet er länger. Aber zu denen sagt er zwei Sätze. Geht's euch nicht gut? Betet. Geht's euch gut? Lobt den Herrn. Singt ihm Lieder. Ist es immer unsere erste Reaktion? Oder sind wir da auch wieder so stark mit uns selber, wenn es uns gut geht? Ja, ist ja alles schön. Ja. Ist halt, wie es ist. Aber eben spannender ist es, wenn er schreibt, ist jemand von euch krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen, dass sie für ihn beten und ihn mit Öl salben. Wir haben letzte Woche im Hauskreis darüber gesprochen und mehrere Leute haben gesagt, das habe ich in meinen vorigen Gemeinden nie erlebt. Ich weiß nicht, ob das was ist, was man öffentlich mitbekommt, wenn jemand krank ist und man die Ältesten zu sich nach Hause einlädt. Ich kann euch sagen, in unserer Gemeinde, wir tun das und wir tun das gerne. Aber Jakobus gibt hier ganz klar zwei Verantwortungen. Zum Kranken sagt er, sorge dafür, dass sie kommen. Schick jemanden los, hol die Ältesten und lass für dich beten. Das ist die Verantwortung vom Kranken. Und für die Ältesten, geht hin, salbt ihn. Und Jakobus sagt, ihr Glaube wird dafür sorgen, dass der Kranke gerettet wird. Wir haben in dem Video am Anfang die Szene gesehen, wo die Freunde den Gelähmten durchs Dach runterlassen. Und in allen drei Evangelien, wo es beschrieben wird, in den drei Synoptikern, da wird auch klar vom Satzbau her, dass Jesus sagt, ihr Glaube hat dich geheilt. Nicht dein Glaube, weil deine Freunde für dich geglaubt haben. Bist du geheilt. Und das Erste, was er sagt, ist nicht, steh auf und geh. Du bist geheilt. Das Erste, was er sagt, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Und hier geht es auch Jakobus ganz klipp und klar drum. Er schreibt, und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn ihr die Ältesten zu euch ruft und euch salben lasst, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Und da geht es nicht darum, dass nur der Kranke seine Sünden bekennt, sondern auch die Ältesten. Weil erst wenn wir in eine Gemeinschaft kommen, erst wenn wir bereit sind, wie Jonathan und David, unsere Rüstung voreinander auszuziehen und im geistlichen Sinne die Hosen runterzulassen, erst dann kann eine Gemeinschaft entstehen, wo Gott auch wirklich durchbricht. Versteht ihr, was ich meine? Es geht darum, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir offen miteinander sind. Wir Ältesten und Pastoren, wir sind genauso Menschen wie du und ich. Er schreibt ja dann über Elia, er sagt, Elia ist genauso ein Mensch wie du und ich gewesen, mit den gleichen Gemütsschwankungen. Elia hat Baalspriester umgebracht, hat Feuer vom Himmel regnen lassen und als nächstes lag er depressiv in der Höhle. Ja, und Gott musste ihn aufpäppeln. Der war ein ganz normaler, wie du und ich. Gott baut Reich Gottes mit Normalos. Aber wir Normalos haben eben Schuld und Sünde in unserem Leben. Und ich glaube, Heilung, Wunderwirken und so weiter hängt immer damit zusammen, ob wir bereit sind, unsere Sünden zu bekennen. Und es ist gut, wenn du das mit deinem Herrn ausmachst. Das ist schon mal ein guter Schritt, wenn du das mit deinem Herrn ausmachst und ihm um Vergebung bittest. Aber Freunde, ihr wisst nicht, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, wenn wir jemanden haben, einen Zeugen haben, vor dem wir das aussprechen und sagen, und der Herr ist gnädig und er vergibt uns unsere Schuld. Das setzt was frei in uns, durch uns und in unserer Gemeinschaft, dass er schreibt hier, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Wenn ihr krank seid, habt ihr schon mal die Ältesten gerufen, dass sie euch salben. Meistens machen wir das als Älteste, wenn es so richtig die Kacke am Dampfen ist. Wenn es so richtig eine harte Diagnose kommt und eigentlich fast schon kein Ausweg mehr ist, dann ist meistens der Punkt, wo wir gerufen werden. Ich habe hier ein Öl stehen, Detlef hat ein Öl stehen, ja, der ist zwar noch kein Ältester, aber der Herr weiß drum. Aber der hat ein Herz dafür auch zu salben. Das geht nicht unbedingt nur um die Ältesten. Geht zu Geschwistern, lasst euch salben. Kommt doch an einem Sonntag, selbst wenn ihr nur Heuschnupfen habt. Ich salb euch. Ja? Wir haben darüber im Hauskreis gesprochen und dann haben wir gebetet füreinander. Und ich saß da und dachte so, da drüben steht mein Öl. Ich sollte jetzt salben. Dachte ich, ich kann jetzt nicht salben. Ist ja voll peinlich. Und dann habe ich die ganze Zeit im Kopf, sei gehorsam, Miri, sei gehorsam. Okay. Aufgestanden, mein Öl geholt. Zwei Leute im Hauskreis gesalbt. Einen Fuß, die Socken ausziehen. Aber wir haben es gemacht. Ich habe noch nicht gehört, ob es geholfen hat oder nicht. Aber ich war gehorsam an meinem Ende. Ich wusste, Gott sagt, jetzt Miri. Nicht nur, schwätz nicht nur, sondern mach's auch. Haben wir auch schon gelernt im Jakobus. Nicht nur reden, sondern auch tun. Ich habe gesagt, okay, mach ich. Also, traut euch, Älteste zu rufen, zu Geschwistern zu gehen. Ich glaube, es hilft auch. Älteste haben da nicht besondere Zauberkräfte oder so. Lasst euch salben. Und wisst ihr, das Salben an sich, das tut keine Wunder. Das Öl hat keine Zauberkräfte. Es geht um eine Symbolik, um eine Handlung. Und ich habe Salbung bisher immer als was unglaublich Gutes und Wohltuendes empfunden. Weil das irgendwie steckt da was drin, wo Gott uns begegnet. Auch Gebet ist keine Zauberkraft. Wir wedeln nicht mit unserem Ölfläschchen und auf einmal ist alles gut. Jakobus schreibt, dass das Gebet eines Aufrichtigen viel vermag und dass es um den Willen Gottes geht. Gebet ist nicht etwas wie so ein Snackautomat, ja? Ich werfe eine Münze rein, tippe eine Nummer ein und unten kommt ein Schokoriegel raus. Ja? Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gebet so funktioniert. Ich habe gebetet, dann muss es ja jetzt auch passieren. Ich will das jetzt, Herr. Wo ist mein Schokoriegel? Ja? Es geht darum, dass wir im Willen des Herrn beten. Er sagt, betet um Heilung. Aber er sagt auch, es geht darum, was Gott möchte. Es geht nicht nur darum, dass ich mir es jetzt ganz, ganz dolle wünsche, sondern es geht auch darum, dass ich sage, Herr, dein Wille geschieht, wie im Himmel es schon Realität ist. So soll es auf der Erde sein. Und wir nehmen deinen Willen an, weil wir nicht wissen, was du noch viel Höheres mit uns vorhast. Lass uns um Heilung beten. Aber lass uns nicht im Glauben komplett zerstört sein, wenn scheinbar nichts passiert. Es passiert immer was. Gebet hat Kraft. Und Gebet wird Dinge ändern. Und ich habe schon tolle Dinge erlebt. An mir selber. Ich habe Röntgenaufnahmen, da ist ein Bruch meiner Wirbelsäule zu sehen. 3 Tage später auf dem MRT siehst du diesen Bruch nicht mehr. Gleichzeitig habe ich seit meiner Teenie-Zeit Probleme mit meinem rechten Handgelenk und keiner kann es heilen. Und wir haben noch so viel dafür gebetet und es ist nichts passiert. Und ich weiß nicht, warum er meine Wirbelsäule heilt, aber nicht mein Handgelenk. Kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, dass ich nicht aufhöre zu beten. Ich höre nicht auf, Leute für mein Handgelenk beten zu lassen und ich höre nicht auf, für Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. Weil ich weiß, dass sein Wille höher ist als meiner. Und dass ich einfach nur gehorsam bin, indem ich Menschen die Hände auflege und dafür bete, dass sie gesund werden. Ich liebe es, Menschen zu ölen. Ich liebe es, für Menschen zu beten. Und natürlich liebe ich es zu hören, wenn sie sagen, hey, du hast für meinen Fuß gebetet und seitdem tut er nicht mehr weh. Halleluja, preis den Herrn. Aber lasst uns in so einem Ding zusammenkommen und wirklich wahre Gemeinschaft leben. Lasst uns voreinander unsere Sünden bekennen, füreinander beten und sehen, dass Gott Heil schenkt. Und Heil ist so viel mehr als nur ein gesunder Körper. Heil ist seine Herrlichkeit in uns, eine Gesamtheit, eine Ganzheit, die nur Jesus schenken kann. Aber lasst uns erwarten, das, was passiert. Lasst uns freimütig sein zu sagen, du hast Kopfweh, ich lege dir die Hand auf. Ich bin in der Gemeinde groß geworden mit Leuten, du konntest nicht irgendwo hingehen, du konntest nicht zu Aldi gehen, wenn die an der Kasse standen, sagen sie zur Kassiererin, und haben sie einen schönen Tag, und die sagt, oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, und die sagen, lass mich für dich beten. Ich sage immer daneben noch so, oh, voll peinlich. Ja? Ist vielleicht nicht für jeden dran, aber lasst uns herausgefordert sein. Wenn du hier reinkommst und du siehst, irgendwie jemand guckt dich kariert an und du sagst, Mensch, was ist denn bei dir los? Und die Person sagt, du, ich habe Bauchprobleme. Lass uns beten. Lass uns die Hände drauflegen, einander die Sünden bekennen und mit Öl salben. Ruft die Ältesten, aber wendet euch auch zu Geschwistern. Und sagt, hey, kannst du für mich beten? Oder kannst du mit mir vielleicht zu den Ältesten gehen? Vielleicht traust du dich nicht. Verstehe ich nicht, weil ich finde die Ältesten ganz nett in unserer Gemeinde. Ich mag die. Ich hoffe, ihr mögt die auch. Aber ich fühle mich von Jakobus in diesem letzten Kapitel so unglaublich herausgefordert. Er spricht über die schrecklichen Reichen, er spricht über Geduld im Leid und er spricht über die Macht des Gebets, gerade wenn es um Heilung geht. Zwischendurch spricht er noch über Schwüre und zum Schluss hat er noch einen Abschluss, aber erst dachte ich, das ist so ein merkwürdiges Durcheinander und zum Schluss stelle ich fest, es geht immer darum, dass Gott sich in dir verherrlichen möchte und dass sein Wille so viel höher ist als alles, was du dir ausdenken kannst. Und wisst ihr, Gott hat immer recht. Er hat immer den richtigen Plan. Er hat immer das richtige Ziel. Und manchmal verstehen wir das nicht, warum er Dinge tut. Und manchmal ist es an uns, Dinge durchzubeten. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber es geht immer darum, dass sein Wille geschieht. Und es ist egal, wie es dir geht. Es ist egal, wie viel Glauben du hast. Ja, es geht darum, manchmal im richtigen Moment auch den Glauben der anderen für uns wirken zu lassen. Der Glaube der Älteste ist das, was bewirkt. Der Glaube der Freunde ist das, was den Gelähmten geheilt hat. Ich glaube, wir sind in eine Gemeinschaft, ins Gemeinde gestellt, dass wir auch vom Glauben der anderen profitieren. Wir sind so in so eine privat-individualistische Ecke gedrängt worden, nicht zuletzt von Immanuel Kant, aber das ist ein anderes Thema, fange ich gar nicht erst an. Aber manchmal ist so mein Glauben meins und dein Glauben ist deins und es hat miteinander nichts zu tun. Aber ich glaube, dass Glauben Gemeinschaftssache ist. Ich glaube, dass Glauben etwas ist, was wir als Gemeinde gemeinsam tragen. Und da, wo mein Glaube nicht ausreicht, stehen meine Geschwister und glauben für mich. Lasst uns nicht übereinander ärgern, sondern lasst uns füreinander glauben und füreinander beten. So viel von mir. Lasst euch herausfordern, guckt, wo das ist, was Gott heute in deinem Herzen tun möchte und wenn was ist, stehe gleich da drüben mit meinem Ölfläschchen, komm da vorbei oder ruft mich an, dann machen wir einen Termin aus. Ich bete noch mit uns. Gott, ich danke dir, dass du so viel mehr den Überblick hast als wir und dass du weißt, worum es geht, auch wenn wir nicht immer verstehen, wie du handelst. Aber Herr, wir wollen im Leid zueinander stehen und wir wollen in Krankheit füreinander da sein, füreinander beten. Und Herr, vor allen Dingen wollen wir sehen, dass Wunder geschehen in dieser Gemeinde. Wir wollen sehen, wie du Heilung und Freisetzung und Wiederherstellung schenkst. Und wir wollen sehen, dass wir als Gemeinde in Gemeinschaft wirklich tiefer wachsen. Dass nicht nur unser Glauben tiefer wird, sondern auch unsere Gemeinschaft. Dass wir wahre Freunde finden, dass wir nicht alleine da stehen, sondern dass wir wissen, dass der Glauben der anderen uns mitträgt. Herr, sprich jetzt zu jedem Einzelnen, zu jedem einzelnen Herz. Herr, du weißt, was du heute bei jedem Einzelnen machen möchtest. Und schenke uns Mut, auch die Dinge anzugehen, die du in uns verändern möchtest. Herr, wir sind hier und wir brauchen deine Veränderung in uns. Amen.